Ich möchte etwas mit euch teilen. Das habe ich, ich denke, es war vorgestern, habe ich das entdeckt. Als ich ein Buch gelesen habe und mit Leuten zusammen etwas durchstudiert, so wir machen so mit einer kleinen Gruppe von Leuten so eine theologische Studienarbeit, könnte man dem sagen. Da denken wir über verschiedenste Dinge des Reiches Gottes nach und da lesen wir so ein dickes Buch zusammen. Und als ich so dieses Buch als einen Aspekt davon gelesen habe, da hat mich etwas sehr angesprochen. Ich werde euch das dann später vorlesen gerade. Und dann hat sich daraus diese Predigt ergeben. Ich muss das sagen, das ist wichtig, das war bevor diese Sache in Japan geschehen ist. Das ist bedeutsam. Als ich dann am Vorbereiten war und gleichzeitig parallel an meinem Computer, das war gestern, habe ich angefangen damit, parallel Wilma gelaufen ist. Kennt ihr Wilma? Das ist ein Fernsehprogramm, das man auf dem Computer empfangen kann. Dort kamen die neuesten Bilder rein über Japan. Habe ich an dieser Predigt drüber nachgedacht. Und als ich darüber nachgedacht habe und Wilma gesendet hat, dachte ich mir, ich glaube, ich kann das nicht sagen, ich kann das nicht bringen heute. So quasi, ihr werdet es dann schon noch sehen. Und ich dachte mir dann, aber nein, das war vorher diese Erkenntnis. Und darum habe ich das Gefühl, das ist eine wichtige Geschichte, eine wichtige Sache. Würde sie gerne mit euch teilen. Und seid ihr schon gewundrig, was da kommt? Ich lese euch mal vor, was in diesem Buch geschrieben stand. Da geht es über Jesus. Und dort heißt es, sind verschiedene Bibelzitate. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das ist Johannes 3, Vers 14. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Nächster Text. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Lukas 17, Vers 15. Nächster Text. Der Sohn des Menschen muss, schon wieder muss, in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Lukas 24, Vers 7. Und das letzte hier, noch ein Muss. Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist. Apostelgeschichte 17, Vers 3. Da kommt ziemlich viel Muss vor. Und dieses Muss, das ist nicht so zu verstehen, dass Gott im Himmel gesagt hat, also Jesus, jetzt mach schon aber. Sonst kriegst du eine aufs Dach. So müssen wir ja manchmal, oder? Kennt ihr das auch daheim, die Kinder? Kriegen einen Auftrag, den sie tun müssen, oder? Und dann machen sie den halt so mit ihrem Gesicht und dann werden sie vielleicht gefragt, mach's nicht gern? Nein, ich muss halt. Das ist nicht die Idee hinter dieser Aussage hier. Es sind alles Texte des Neuen Testaments. Es ist nicht die Idee dieser Texte, sondern es ist etwas anderes dahinter, nämlich da ist was festgelegt. Es ist schon bereits beschlossene Sache. Lange bevor es geschieht. Und jetzt passiert's und es passiert so, wie es vorgeplant war. So, wie es gedacht war. Der Tod von Jesus, sein Kommen auf diese Erde, seine Auferstehung, sein Opfer, das war alles von Gott vorhergesagt. Altes Testament, da gibt es viele Stellen, die berühmteste, bekannteste, Jesaja 53. Dort wird so haargenau der Tod von Jesus vorhergesagt und was drumherum geschieht, da wackeln dir die Ohren, wenn du das, oder die Augen, wenn du das liest und mal vergleichst. Das ist 740 Jahre vorher geschehen, bevor Jesus auf die Erde kam. Und so detailliert. Es gibt verschiedene andere Dinge. Gott hat das vorgeplant. Und zwar mit einem Ziel, dass wir den Lohn davon hätten, dass wir Gewinn davon ziehen. Und das hat mich etwas Wunder genommen. Und ich dachte mir, gibt's eigentlich noch mehr von diesen Muss? Finde ich eigentlich noch mehr von diesen Müssen oder von diesen muss geschehen, wird sein. im Neuen Testament? Finde ich noch mehr davon und worüber geht's denn? Und ich habe einiges gefunden. Und wie gesagt, das war bevor das in Japan geschehen ist. Und dennoch wird das, was ich jetzt erzähle, etwas auch in Verbindung stehen mit dem, was dort geschieht. Und deswegen ist das etwas interessant. Und darum war das wichtig, euch zu sagen, das war vorher, kam dieser Gedanke, kam dieses Ding. Jetzt, wie gehen wir damit um, wenn Dinge vorherbestimmt sind? Oder schon vorgeplant oder so? So diese Frage, ja, habe ich denn da überhaupt noch Freiheit oder so? Und mir ist ein Bild gekommen, und zwar, wenn du von Bern nach Basel fährst, oder? Autobahn. Du gehst auf die Autobahn, fährst, sagen wir mal, am Ostring drauf, dann fährst du an diesem Wankdorf-Chaos vorbei. Und dann bist du auf dem Weg nach Basel. Darf ich dir etwas sagen? Du kommst zwingend, wenn dein Auto nicht vorher zusammenbricht, am Grauholz vorbei. Stimmt's? Du hast gar keine Chance mehr, vorher runterzufahren. Das geht gar nicht. Du wirst im Grauholz landen. Manchmal ist man sogar froh, wenn man im Grauholz landet, weil dann kann man vielleicht noch umkehren, wenn man in diesem ganzen Wankdorf-Buff, ja? Kennt ihr das? Ich bin vor kurzem auch mal über nicht die Wankdorf-Buff, die Autobahn gefahren, sondern dort, wo sie jetzt gerade diesen unterirdischen Kreisel bauen, da beim Stadion, oder? Ich habe auch noch eine extra Runde gedreht. Da kommt doch kein Mensch mit, wo das da lang geht. Ha ja, aber es gibt ja die Möglichkeit, eine Runde zu drehen und dann kann man es ja nochmal versuchen. Wenn du nach Basel unterwegs bist und diese Wankdorf-Sache dahinter dir gelassen hast, musst du am Grauholz vorbei. Keine Chance. Und so sind diese Dinge auch zu verstehen. Das sind Sachen, die sind geplant, die sind organisiert und die werden geschehen und daran wird die Welt vorbeigehen. Garantiert. So wahr Gott ist. Und darüber würde ich ganz gern mal mit euch nachdenken. Was kommt denn alles so mussmäßig noch so vor in der Bibel, im Neuen Testament? Und mich hat natürlich Wunder genommen, was kommt nach dieser Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde war, mussmäßig noch auf uns zu. Was sind die Dinge, die, ich habe es genannt, Unumgängliches. Da kommt was auf uns zu. So habe ich das Ganze genannt. Unumgängliches. Da kommt was auf uns zu. Wenn du auf der Autobahn Richtung Basel bist, wird das Grauholz auf dich zukommen. Also eigentlich kommst du auf das Grauholz zu, aber aus der Scheibe heraus betrachtet kommt es auf dich zu. Unweigerlich. Und es gibt Dinge, darüber redet die Bibel, die werden auf uns zukommen. Vielleicht nicht so sehr auf den einen oder anderen von uns physisch. Vielleicht erleben wir das nicht mehr, vielleicht aber auch schon. Und darüber würde ich ganz gerne reden, weil ich denke, wenn Gott Dinge vorhersagt, Prophetie nennt man das, dann immer mit dem Ziel, ich habe aus der Bibel gelernt, dass Prophetie dazu da ist, um uns zu ermutigen, um uns zu korrigieren und um uns Hoffnung zu geben für die Zukunft. Ein wichtiges Ding, 1. Korinther 14, kannst du es nachlesen, dort steht das Ganze. Prophetie hat einen hilfreichen Charakter in unserem Leben. Was es nicht soll, ist Angst machen. Das ist nicht das Wesen von Gott. Gott macht keine Angst. Er sitzt nicht hinter dem Busch und sagt, boah! Oh! Kriegen wir alle Angst? Das ist nicht seine Idee. Sein Herz ist nicht so. Aber es gibt manche Dinge, die sind in diesem Leben nicht lustig. Und ich denke, wir gehen besser damit um, wenn wir wissen, dass Gott es schon weiß. Ich denke, wir gehen gut damit um, wenn wir wissen, wenn Gott das schon weiß, dann hat er auch Vorkehrungen getroffen, dass das Ganze gut kommt. Weil er es ja weiß. Er hatte Zeit, sich darauf einzustellen. Und wir können wissen, dass er es weiß. Ich habe es genannt, Unumgängliches, da kommt was auf uns zu. Und ich habe 5 Dinge gefunden, die auf uns zukommen. Und ich habe noch überlegt, will ich eine PowerPoint-Präsentation machen? Ich bin zum Schluss gekommen, ich gebe es euch lieber gedruckt mit. Diese Texte, diese Bibeltexte, die da jetzt angeschaut werden. Vielleicht werden wir nicht heute fertig damit, dann machen wir das in den nächsten Wochen irgendwann mal. Das Ganze wird ja auch aufgenommen, von daher geht es nicht verloren, auch für die Leute, die dann dazukommen. Ich habe insgesamt 35 gemacht, ich war ungläubig. Jetzt müsst ihr einfach schauen, wie ihr euch drum schlagt. Vielleicht pro Ehepaar eins, oder? Und dann ist auch noch die Möglichkeit da, dass man das Ganze bei mir bestellen kann. Ich schicke euch das Ganze E-Mail-mäßig, PDF oder so zu. Dann habt ihr es auch. Und dann könnt ihr euch das Ganze auch in der nächsten Zeit immer wieder mal zu Gemüte führen. Das sind Bibelaussagen über die Muss-Dinge, die noch auf uns zukommen. Jetzt werde ich euch mal, ihr seid am Verteilen. Ich lese schon mal das erste Muss-Ding vor. Ihr werdet es dann selber sehen auf diesem Blatt. Da Offenbarung, Kapitel 22, Vers 6 bis 14. Wer von euch hat die Offenbarung noch nie gelesen? Ist nicht schlimm, wenn man das outet. Hat das jemand von euch die Offenbarung noch nie gelesen? Hey, wow. Das heißt, wenn ich das richtig gesehen habe, haben so ziemlich alle die Offenbarung gelesen. Wer hat sie im letzten Jahr gelesen? Ach, ja, letztes Jahr. Wer hat sie letztes Jahr gelesen? Wow, doch einige, hey. Alles klar. Dieser Text steht in der Offenbarung, ganz am Ende. Und ich lese ihn mal vor. Dort heißt es, Offenbarung 22, Vers 6 bis 14. Und er sprach zu mir, der Er ist der Bote, der im Auftrag von Gott zu Johannes kam. Dieser Bote, dieser Engelsbote sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Da haben wir schon wieder dieses Muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weisung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich's gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder. Ein tröstliches Wort für alle, die umfallen, wenn der Herr sie berührt, wenn für sie gebetet wird. Johannes ist auch niedergefallen. Er hat allerdings dann angebetet, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er sprach zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weisung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und sie den Toren hineingehen in die Stadt. Soweit mal dieser Text, Offenbarung. Dort wird ja ziemlich viel geredet über das, was kommt. Das ist nicht meine Absicht, die Offenbarung auszulegen. Ich möchte Dinge etwas näher betrachten, die schwerpunktmäßig davor kommen. Schwerpunktmäßig davor. Aber hier auch etwas ganz Wichtiges. Das Ende des Endes, das hat Gott auch im Griff. Das Ende des Endes ist ihm auch bekannt. Und er hat es schon vor fast 2000 Jahren Johannes mitgeteilt, durch einen Boten, damit wir wissen, was Sache ist. Und dann ist es uns überlassen, was wir damit machen. Ja? Wer weiterhin seine eigenen Wege gehen will, der soll sie gehen. Wer gerecht leben will, der soll das tun. Früher oder später kommt der Tag, an dem die Dinge sichtbar werden und ihr Wert, den sie haben, in Ewigkeit gesehen. Das wird hier gesagt. Das sind Sachen, die müssen geschehen. Das ist wie das Grauholz, da werden wir dran vorbeifahren. Diese Erde fährt dort daran vorbei. Wie gesagt, bevor das alles geschieht, habe ich ungefähr vier weitere Schwerpunkte gefunden und das hier dann wäre der letzte. Vier weitere Muss-Bereiche. Vier weitere. Ich bringe mal den ersten Muss-Bereich. Das ist die Verschleppung von Israel. Die Verschleppung der Juden und die Zertretung Jerusalems. als das Neue Testament geschrieben wurde, der größte Teil davon, inklusive des Hebräerbriefes, ausgenommen wahrscheinlich die Offenbarung und die Briefe des Johannes, als das geschrieben wurde, war Jerusalem, genauso wie zur Zeit von Jesus, bewohnt von Juden, beherrscht von den Römern, aber im Wesentlichen jüdisch. Im Jahr 68 nach Christus haben die Römer die Juden provoziert und es gab einen Aufstand. Und als Folge davon kam Titus, der Feldherr damals, spätere Kaiser Titus, kam und belagerte Jerusalem. Er belagerte es 2 Jahre, nach 2 Jahren fiel die Stadt und die Römer drangen in die Stadt ein. Es wurden Zehntausende von Menschen wurden vor der Stadt gekreuzigt. Es gibt einen Geschichtsschreiber, ein jüdischer Geschichtsschreiber im 3., 4. Jahrhundert nach Christus, Josephus hat er geheißen, der schrieb, dass die Bäume ausgegangen sind für die Kreuze, die man errichtet hat, um die rebellischen Juden daran zu kreuzigen. Wisst ihr noch, als ungefähr 30 Jahre vorher, 35 Jahre vorher, als Jesus gekreuzigt wurde, die Menge schrie, sein Blut komme über uns? Schon mal gelesen? Da waren wahrscheinlich einige dabei, die das gerufen hatten. Und auf einmal hingen sie selber am Kreuz. Das hat Jesus vorhergesagt, diese Dinge. Matthäus 24 redet darüber, Lukas 21, Markus 13, dort wird darüber geredet. Das erste Muss, das geschieht, oder der erste festgelegte Schwerpunkt ist die Verschleppung, die Zertretung Jerusalem, die Verschleppung der Israels und die Zertretung Jerusalems. 70 nach Christus geschehen. Ich lese euch mal einen Text vor, Lukas 21, Vers 23 und 24. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn wird über dieses Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Steht hier Nationen eigentlich, das richtige Wort Ethnien heißt es eigentlich im Griechischen. Jetzt kommt das Wichtige. Gut zuhören. Bis die Zeit der Heiden erfüllt wird. Oder bis die Zeiten der Ethnien zu Ende gehen. Das ist spannend. Habt ihr euch das schon mal überlegt, was das heißt? 70 nach Christus wurde Jerusalem zertreten von den Heiden. Die Mauern wurden geschleift, der Tempel wurde zerstört. Die Juden machten noch einmal einen Aufstand im Jahr 203 oder 24 nach Christus. Die Römer kamen wieder und sie machten Jerusalem dem Erdboden gleich und es war Juden bei Todesstrafe verboten, die Stadt zu betreten. Und Jerusalem über die Jahrhunderte hinweg war nie mehr in israelischer Hand, in jüdischer Hand, bis 1967. Hey Leute, 1900 Jahre. Nix. Und im letzten Jahrhundert, da habe ich schon gelebt, ey Mann, da war ich 5 Jahre alt, eroberten am Sechstagekrieg die Juden Ostjerusalem und sind eingezogen. Sie sind an die Klagemauer gekommen, das ist der Rest vom Tempel, die Stützmauer des Tempels, nicht mal Tempel. Sie sind davon niedergefallen, sind heimgekommen. Das ist Prophetie. Aber das sagt auch etwas ganz Spannendes aus, nämlich irgendwie gehen diese Zeiten der Nationen dem Ende entgegen. Habt ihr das gehört? Ja? Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden oder der Nationen erfüllt sind. Da kommt was auf uns zu. Grauholz ruft. Da kommt was auf uns zu. Spannend. Zweiter Text, Römer 11, Vers 25 und 26. Schreibt Paulus, ich will euch, liebe Brüder, die sind in Rom gewesen, die lieben Brüder da, denen er das geschrieben hat, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen oder nicht vorenthalten, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. So lange, bis die Fülle der Nationen oder der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Wow, geht in eine ähnliche Richtung. Eine Zeit der Nationen, hier auf dieser Aussage mehr in diese Richtung, bis die Fülle der Nationen eingegangen ist. Ich habe dann mal nachgeschaut, was denn Paulus damit wohl gemeint hat, mit dieser Fülle der Nationen. Ich bin diesem Wort nachgegangen und habe festgestellt, wer von euch war schon mal öfter in Amerika? Habt ihr dort schon mal Versammlungsräume betrachtet? Bei den Coastlands kann man das ganz gut sehen. Dort steht am Eingang des Versammlungsraums Total Occupation Allowed. Also quasi, insgesamt dürfen hier so viele Menschen rein. Schon mal gesehen? Eine Raumfüllmenge. Wir haben übrigens in der Schule im Spiegel auch eine Raumfüllmenge. Feuertechnisch, feuerwehrtechnisch gesehen, dürfen nur eine gewisse Anzahl Menschen in diesen Raum. Wenn die drin sind, dann ist die Fülle der Menschen drin. Klar? Ahnt ihr schon was? Was hier Paulus schreibt ist, es muss wohl offensichtlich im Himmel oder wie auch immer, es muss ein Buch geben, das hat irgendwann mal eine letzte Seite. Und wenn diese letzte Seite beschrieben ist, dann ist Zeit. Offensichtlich ist das so, dieser Text lässt nichts anderes zu. Und diese Zeit ist die Zeit der Nationen. Momentan, man kann es anders sagen, momentan sammelt Gott Menschen aus aller Welt, aus der ganzen Oikonomia heißt das auch, Ökumenia heißt das auch, da kommt das Wort Ökumene her, das heißt eigentlich die ganze Menschheit. Gott sammelt Leute von überall her. Und das Interessante ist, die Juden über die Jahrhunderte hinweg haben das nie gesehen. Die waren verblendet, verstockt. Und hier dieser Text lässt ein klein wenig verstehen auch, warum? Schon mal überlegt? Wegen dir und mir. Weil wenn die den Messias erkennen, dann ist das Ende da. Es ist vorbei. Und das wird kommen. Das ist vorhergesagt. Aber so lange ist diese Zeit der Nationen. Jetzt habe ich etwas ganz Interessantes gelesen. Ich bin auf Wikipedia gegangen, es hat mich Wunder genommen, wegen der messianischen Juden, oder? Messianische Juden sind Juden, von ihrer Abstammung her Juden, die an den Messias Jesus glauben. Ja? Die wollen nicht Christen heißen. Sie sind Juden, oder? Aber sie glauben an den Christus, an den Messias. Sie sind wie du und ich, aber Juden, beschnitten, gehören zu diesem Volk, das ist ihre Abstammung und da sollten sie auch bleiben. Aber wie Petrus und Paulus und all die anderen, sie folgen Jesus nach, diese Leute, messianische Juden. Und ich habe festgestellt, dass es über die Jahrhunderte hinweg ganz wenige Menschen nur gab, aus jüdischer Herkunft, die sich diesem Messias Jesus geöffnet haben. Erst im letzten Jahrhundert begann eine größere Entwicklung unter den Juden Fuß zu fassen, dass Menschen aus jüdischem Hintergrund sich Jesus zugewandt haben. Tröpfchenweise. Und das Interessante ist, ich habe einen Juden gehört vor 3-4 Jahren mal in einem Meeting, wo ich war, der hat erzählt, dass es in Israel momentan zwischen 6.000 und 15.000 messianische Juden gibt. 6.000 bis 15.000 in Israel. Vor 20 Jahren waren es vielleicht 600, 800. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann habe ich bei Wikipedia etwas gelesen und das hat mich umgehauen. Könnt ihr nachlesen? Bei Wikipedia findet ihr das. Stand 2008. In Amerika, den Vereinigten Staaten von Amerika, schätzt man die Zahl der messianischen Juden auf über 250.000. Kommt das an? Dort ist etwas im Gang. Sie beginnen in größerem Ausmaß ihren Messias zu erkennen und umzukehren. Und das sollte unbedingt bei uns die Glocken läuten lassen. Ja? Es hat mal Kaiser Napoleon, kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? De la France? Napoleon. Er hat mal einen seiner Feldherren gefragt, sage er mir, Feldherr, welchen Beweis habe ich, dass es einen Gott gibt? Und der Feldherr antwortete ihm, siehe die Juden. Damals war noch gar nicht viel, oder? Wenn der heute leben würde, was würde er ihm wohl alles sagen noch dazu? Die Uhr ist weiter getickt. Wir könnten noch einige Zeit hier weitermachen, über das zu reden, aber das ist leider nicht möglich. Deswegen kürze ich das hier ab. Gott bringt das, was er vorhergesagt hat, er bringt es zum Ziel. Wie wir auf das Grauholz zufahren, wenn wir nach Basel auf der Autobahn unterwegs sind, so wird auch das kommen. Oder es ist geschehen 70 nach Christus, aber das hier, das wird bald zu Ende gehen. Das wird nicht mehr allzu lange gehen. 1949 wurde der Staat Israel gegründet. Es hat es noch nie gegeben, dass ein Staat, ein Volk, das untergegangen war in den Völkern, wieder zurückkam in sein eigenes Land mit seiner eigenen Sprache, um wieder ein Volk zu sein. Und einen Tag später eine x-fache Übermacht zu überleben. Wir haben vor kurzem eine Videoserie daheim geschaut, die wir geschenkt bekommen haben über das. Ich glaube 6 DVDs, die über das alles historisch das Ganze aufrollen. Das haut dich um, das ist echt spannend, was diese Leute zum Teil erlebt haben mit Gott. Juden, gar nicht fromm in unserem Sinne. Aber Gott hat dieses Volk erwählt, das ist sein Volk und mit dem hat er noch was vor. Das muss auch noch kommen. Das ist das erste Muss. Jerusalem kaputt, Juden zerstreut, Zeit der Nationen. Zweites Muss und dann kommen wir, ich reiße es noch an und dann mache ich ziemlich schnell fertig. Und die restlichen Müssen, die kommen dann in der nächsten Zeit. Nächste Woche nicht, aber irgendwann dann kommt es dann schon noch, ganz sicher. Zweite Muss ist Zeiten der Erfrischung vom Herrn und die Ausbreitung des Evangeliums vom Reich unter allen Ethnien. Da leben wir momentan drin. Zwei Texte, Apostelgeschichte 3, Vers 20 bis 31, was, bis 31? Vers 20 und 31, genau. Stimmt das? Ja, muss wohl. Ich lese mal vor. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Geschichte. Petrus und Johannes waren am Tempel und da war dieser Gelähmte, der wollte ein Almosen von ihnen und sie sagten ihm, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen von Jesus steh auf und lauf umher. Und dann lief dieser Mann umher, oder? Der saß Jahre an dieser Tür, Jahre an diesem Tempel, bis seine Zeit kam. Ist wichtig, oder? Auch wir haben Zeiten. Und Gott hat seine Zeiten mit uns, wenn er uns trifft. Vielleicht bist du im Warten auf irgendwas, wie dieser Lahme vielleicht auch. Irgendwann hat Gott seine Zeit mit dir. Und dann, wenn diese Zeit da ist, ist alles anders. Bei diesem lahmen Mann, diesem Ex-Gelähmten, war alles anders. Und jeder kannte ihn, weil er saß an der Tempeleingangstür, da sind sie ja alle rein. Zu einem Knotenpunkt, einem idealen Opferpunkt, also Sammelpunkt. Und Leute sind zusammengekommen, die waren alle von den Socken. Und dann hat Petrus ihnen von Jesus erzählt. Das ist die Geschichte, Hintergrund. Und dort wird das gesagt. So tut nun Buße, so quasi kehrt um, dass eure Sünden getilgt werden, damit Zeiten der Erfrischung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn, jetzt kommt wieder ein muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Hast du mal die Himmelfahrt von Jesus unter diesem Aspekt betrachtet, dass er zu Gott in den Himmel ging, um uns eine Zeit zu geben, dass wir ihn finden können? Schon mal überlegt? Immerhin ist er der Messias der Juden. Und er wird wiederkommen, um zu herrschen und zu regieren. Das sagt die Bibel, Altes Testament, da gibt es viele Stellen davon. Könnte sie einige von euch zeigen. Ich habe genug Munition da hier, um das vom Alten Testament her zu belegen. Das wird geschehen. Er ist in den Himmel gegangen, er musste in den Himmel. Bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird. Ja, der Kreis sich schließt. Markus 13, Vers 10. Und das Evangelium vom Reich oder das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Das ist eine Verheißung, nicht ein Auftrag. Auch ein Muss, Grauholz, das wird geschehen. Das können wir nicht verhindern. Das kann auch das 1040-Fenster, alle Regenten dieser Welt, das kann ein, wie heißt der Nordkorea-Mensch da? Jong King Il oder irgendwie so. Auch der kann es nicht verhindern. Es wird nicht gehen. Gott kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Früher oder später. Was das hier heißt, ist, jedes Volk, jede ethnische Gruppe wird die Gelegenheit haben, ein evangelistisches Zeugnis zu bekommen. Gott hat seine Termine mit diesen Völkern. Manche warten noch drauf, andere hatten das schon. Wir hatten schon viele Termine hier. Ich bin in Indien zum Teil in Gegenden, dort hatten die Leute noch nie Termin. Und jetzt auf einmal kriegen sie Gelegenheit, Termin zu haben. Das ist enorm berührend, wenn man das sehen darf. Das wird hier gesagt, das wird alle erreichen. Das muss geschehen vorher, das ist festgelegt, grauholzmäßig. Da fahren wir dran vorbei. Soweit mal für den Moment. Vielleicht noch abschließend für heute. Warum mache ich das? Wieso schaue ich das mit euch an? Warum? Was war der Beweggrund? Mich hat dieses Müssen berührt und ich dachte, mir gibt es da noch mehr. Als ich mich darin hinein vertieft habe, dachte ich, oh Mann, da kann man aber ganz schön Angst kriegen beim einen oder anderen. Und dann habe ich so gemerkt, wie Gott mir sagte, hey, das ist nicht meine Absicht. Was habe ich denn gesagt, Jesus-mäßig? Was habe ich denn gesagt, als ich diese ganze Story erzählt habe, Matthäus 24 oder Lukas 21? Lies doch mal das Ende davon. Und da heißt es, wenn ihr das alles geschehen seht, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Warum erzähle ich das alles? Wenn man weiß, was kommt, kann man besser damit umgehen, wenn es dann da ist. Man kann Dinge besser einordnen und sich positionieren. Mich hat berührt, als Paulus sich bekehrte oder bekehrt wurde, er da von diesem Reittier runtergeworfen wurde und Jesus ihm massiv begegnete, hat er ja einen Mann delegiert, ihm zu erzählen, worum es geht. Ja, dieser, wie heißt er? Hat jemand gerade seinen Namen? Dieser eine Mensch da, irgendwie heißt er. Ananias. Der kam und Gott sagt ihm, Jesus sagt ihm vorher genau, was er sagen sollte. Und unter anderem sagt er, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Mit ihm werde ich Großes tun. Bis hin zu Königen und Kaiser wird dieser Mensch kommen. Und er sagt ihm, ungefähr so, sag ihm, was er um meines Namens willen leiden muss. Kannst du dir vorstellen, als Paulus sich bekehrt hat, bekam er unter anderem gesagt, ey Mann, du wirst zu Königen und Kaiser gehen und du wirst aufs Dach kriegen, bis zum Anschlag. Du wirst leiden müssen für diesen Jesus. Was hätten wir gemacht, wenn wir das gehört hätten? Bitte? Schon mal überlegt? Oh, ich glaube, ich mache da nicht mit bei diesem Deal. Leiden? Das war seine Bekehrungserfahrung. Und danach wurde er geheilt, hat wieder gesehen. Aber ihm wurde gesagt, du hast eine tolle Aufgabe und du wirst ganz nach unten getreten werden. Freu dich drauf, es wird kommen. Und es kam auch. Ich habe mir öfter überlegt, wie Paulus wohl in diesen Umständen drin war, als er die tiefen Punkte des Lebens berühren durfte. Im Gefängnis, ausgepeitscht und so. Und ich dachte mir manchmal, er wird sich wahrscheinlich daran erinnert haben. Und er wird gewusst haben, ich bin im Plan, ich bin auf dem Weg, ich bin auch richtig. Er hat es mir ja gesagt. Schon mal aus dieser Seite betrachte das Ganze. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns. Ich weiß nicht genau, was diese nächsten Jahre bringen werden. Ich bin überzeugt, dass 2012 die Erde nicht untergeht. Da sind noch einige Dinge zu geschehen vorher. Aber ich weiß nicht, wir werden das nächste Mal etwas näher Matthäus 24 lesen miteinander. Da sagt Jesus einiges über die Dinge, die noch kommen werden, das dritte Muss. Und da steht einiges drin. Und das ist interessant und nicht alles lustig. Und ich glaube, das Wesentliche ist nicht, was kommt alles noch und so und und Hilfe und so, sondern, dass wir vorbereitet sind und wissen, Gott hat es im Griff. Und warum sage ich es noch? Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, wenn wir diesen Themenbereich nur den Endzeitfachleuten überlassen. Kennt ihr die Endzeitfachleute, die alles wissen über alles und wann es geschieht? Die die Offenbarung hinten und vorne auswendig können? Aber sonst nichts mit dem Leben zu tun haben? Die warnen vor allem? Die in allem den Antichristen sehen und was auch immer. Ich weiß noch, wie Russland das antichristliche Reich war und Gorbatschow wirklich, das ist der Antichrist. Das war damals, wurde verbreitet, oder? Heute gibt es Russland nicht mehr. Gorbatschow ist ein alter Mann geworden und verdient Geld durch Vorträge irgendwo. Ja, da ist schon viel gekommen und gegangen. Such dir mal einige Bücher aus den 70er Jahren über diese Themen. Da wirst du schmunzeln, wenn du die liest, was sich daraus ergeben hat. Ich glaube, es ist nicht gesund, wenn wir nur diesen Leuten diesen Themenbereich überlassen. Das ist nicht gut. Und das Letzte, ich glaube auch nicht, dass wir das Ganze den Schwarzmalern überlassen sollten. Auch das ist nicht gut in dem Sinne des Erfinders. Darum habe ich das aufgegriffen. Und dann, wie gesagt, hat Japan gebebt. Soweit mal für heute. Viel Freude beim Verdauen dieser ganzen Geschichte. Bewahr diese Blätter auf und ich denke, nächsten Samstag, wie gesagt, Onesimo hier. Und wenn ich das richtig weiß, ist dann kein Gottesdienst am 26. März. Haben wir keinen Gottesdienst hier. Merkt euch das, ist wichtig. Und danach dann, glaube ich, nehme ich den Faden hier wieder auf.